Zu ergänzen ist, dass der Mokka des Café Herrnhof nicht just von bester Qualität war und dem im Journalistencafé Rebhuhn verabreichten, nach Aussage von Pendelbesuchern beträchtlich nachstand. Das ließ die Besitzer des Herrnhof nicht ruhen und führte zu einem interessanten Fall von Werkspionage. Ein ins Rebhuhn entsandter Geheimagent bestellte dort einen Mokka, füllte ihn heimlich in eine mitgebrachte Thermosflasche ab und brachte sie ins Herrnhof, wo ihr Inhalt chemisch untersucht wurde, stellte sich heraus, dass er einige Tropfen Kakao enthielt. Von diesem Tag an gab es auch im Café Herrnhof sehr guten Mokka. Der heute so beliebte Espresso existierte damals noch nicht. Was die Schachspieler betrifft, so hatten die Matadore unter ihnen, deren Partien infolgedessen von zahlreichen Kiebitzen umlagert waren, ein ingeniöses System entwickelt, um sich der lästigen Besserwisser zu entledigen. Auf ein verabredetes Zeichen trat ein Kellner an das Brett heran, das beispielsweise von den Meistern Grünfeld und Wolf okkupiert war, und meldete: »Herr Wolf, Sie werden am Telefon verlangt.« »O weh«, sagte Wolf, »das wird bestimmt länger dauern.« Dann wandte er sich an einen Kiebitz, der ihm durch kennerisches Dreinreden missliebig aufgefallen war: »Dürfte ich Sie bitten, inzwischen für mich weiterzuspielen?« Die ehrenvolle Aufforderung wurde mit Wonne akzeptiert. Grünfeld hatte nichts dagegen. Er wusste, dass wenig später der Kellner abermals erscheinen würde, um ihm mitzuteilen, dass nebenan ein Herr auf ihn warte. Es sei dringend. Als das geschah, übergab auch Grünfeld seinen Platz einem der tatendurstigen Kiebitze, und während die Partie von den beiden provisorischen Vertretern weitergeführt wurde, konnten sich Wolf und Grünfeld in einem Nebenraum endlich ungestört ihrer Schachpartie hingeben. Die Stammkundschaft des Café de l'Europe war ziemlich genau das, was man gemischt nennt. Seine günstige Lage in der Stephansplatznähe zwischen dem Nobelstrich auf der Kärntnerstraße und dem weniger noblen auf der Roten Turmstraße machte das Lokal zum natürlichen Sammelplatz der hüben und drüben amtierenden Damen, die sich hier von den Strapazen ihres Berufs erholen konnten, mit ihren Betreuern zusammentrafen, wohl auch einen kleinen Imbiss oder einen belebenden Kaffee zu sich nahmen. Alkoholkonsum während der Dienststunden war streng verboten, in illustrierten Zeitschriften blätterten und, wenn ihnen danach zumute war, mit den Angehörigen der gänzlich anders gearteten Besucherschaft, die aus uns und unseresgleichen bestand, ein wenig plauderten, ohne berufliche Hintergedanken, manchmal heiter und manchmal traurig, wie es eben kam, manchmal Rat und Hilfe erbittend, aber niemals Geld, manchmal Rat und Hilfe spendend, auch das kam vor. Und wer da geringschätzig oder gar verächtlich von Huren spricht, lasse sich gesagt sein, dass ich in diesem Hurencafé zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh auf mehr Beweise von Herzenstakt und menschlicher Sauberkeit gestoßen bin, als in sämtlichen je von mir frequentierten Kaffeehäusern zusammen, und das will etwas heißen. Es war eine unvergleichliche Atmosphäre, die im Café de l'Europe zwei wahrlich diskrepante Lager miteinander verband, eine Atmosphäre gelassenen Einverständnisses und wechselseitigen Respekts, wie er den beiden Lagern sonst nirgends zuteil geworden wäre. Natürlich kam es innerhalb des anderen manchmal zu Auseinandersetzungen, die nicht nur verbal ausgetragen wurden, zu persönlichen und professionellen Eifersüchteleien, zu Streitfällen über Einbrüche in fremdes Gebiet, die nicht geduldet werden konnten, zu Verstößen gegen den akzeptierten Sittenkodex, von dessen bürgerlicher Strenge der Außenstehende nur wenig ahnt. Und natürlich wurden diese Verstöße nach eigenen Gesetzen geahndet. Denn es war eine eigene, eine, wenn schon nicht heile, so doch festgefügte Welt, und sie ist es geblieben. Auch die Erschütterungen, denen sie ausgesetzt war, vollzogen sich in ihrem eigenen Rahmen. Ein überzeugendes Beispiel dafür lieferte die böhmische Liesel, so genannt nicht etwa ihrer Herkunft wegen, sie war ein resches Wiener Vorstadtkind, sondern zu Ehren ihrer aufwärtsgerichteten Stupsnase, die in Österreich als Rassemerkmal des benachbarten Tschechenvolkes gilt. Die böhmische Liesel also erschien einmal zu ungewohnter Stunde im Dell'Europe, setzte sich allein an einen Tisch und ließ so deutliche Anzeichen von Verstörtheit erkennen, dass wir es mit Besorgnis sahen. Einer von uns, der sich besonders gut mit ihr verstand, ging zu ihr hin und fragte sie, was denn los sei. »Herrst«, sagte die böhmische Liesel, »Zeiten sind es, Zeiten. Jetzt habe ich einen Masochisten, der haut zurück. Dass sie solches als Symptom einer aus den Fugen gegangenen Zeit empfand, scheint mir fast noch bemerkenswerter als die Entartung selbst. Der Zahlkellner Richard pflegte seine maßvolle Dienstbereitschaft durch die Anrede »O Herr« auszudrücken, »Jawohl, O Herr« auf eine ungeduldige Bestellung hin oder »Zahlen gewünscht, O Herr« nach mehrmals wiederholtem Zuruf. Eines Nachts flog ihm plötzlich eine Kaffeetasse an den Kopf. Er hatte die Witwe Pelikan, Inhaberin eines gutgehenden Geheimbordells und eines kräftigen Schnurrbartanflugs, versehentlich mit »O Herr« angesprochen. In dieses Kapitel gehört auch das Café Imperial, genauer das Kaffeehaus des Hotels Imperial, hauptsächlich seines Stammgastes Eckstein wegen. Zwar hatte es auch andere berühmte Stammgäste aufzuweisen, aber der Polyhistor Eckstein war der berühmteste, hochmusikalisch, in seiner Jugend aus reinem, reichem Hobby, ein Schüler Anton Bruckners, Autor einer leider verschollenen Bruckner-Monographie mit dem schönen Titel »Der Weltgeist an der Orgel«, enorm belesen und enorm gebildet, stand der alte Eckstein im Ruf, einfach alles zu wissen. Es gab keine Frage, die er nicht unverzüglich beantworten konnte. Ja, manchmal nahm er die Antwort ahnungsvoll und kenntnisreich vorweg, ohne die Frage abzuwarten. Man raunte sich zu, dass der große Brockhaus, wenn er etwas nicht wusste, heimlich aufstand und im alten Eckstein nachsah. Als einmal die Presse eine Meldung brachte, in der von einem neuen Werk des Dichters Kun Han Su die Rede war, konnte der alte Eckstein seinen fragenden Jüngern sofort mit genauen Auskünften über das Schaffen dieses bedeutenden chinesischen Lyrikers aufwarten, der als einziger versuchte, eine unter den letzten Kaisern der Ming-Dynastie zur Hochblüte gelangte Versform wieder zu beleben. Zwar stellte sich am nächsten Tag heraus, dass es sich bei Kun Han Su lediglich um einen Übermittlungsfehler von Knut Hamsun handelte. Aber der alte Eckstein hatte wieder einmal alles gewusst und man respektierte ihn so sehr, dass man geneigt war, auch weiterhin an die Existenz eines chinesischen Lyrikers namens Kun Han Su zu glauben. Von einer Episode ähnlicher Prägung erzählte mir Frau Christiane Zimmer, die liebenswürdige und lebenskluge Tochter Hugo von Hofmannsthals. Auf einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Vater und dem alten Eckstein sei ihnen längere Zeit ein Vogel vorangehüpft, den der Polyhistor, auch auf diesem Gebiet bewandert, sogleich als ägyptischen Königshüpfer agnostiziert hatte. Eine seltene Abart unseres Wiedehopfs, fügte er erläuternd hinzu, kann nicht fliegen, bewegt sich nur hüpfend vorwärts, denn Winter verbringt er in Ägypten, daher der Name. Hofmannsthal gestattete sich ein leises Staunen. Sie haben doch gerade gesagt, dass er nicht fliegen kann. So weit kann er fliegen, replizierte unbeirrt der alte Eckstein. Es war ihm nicht beizukommen. Er ließ sich auch durch nichts dazu bewegen, während der Sommermonate mit seinem Stammtisch aus dem Innern des Kaffeehauses hinaus auf die Schanigarten genannte Terrasse zu übersiedeln, die vor dem Café Imperial wie vor allen Wiener Kaffeehäusern mit ausreichend breitem Trottoir am Beginn der warmen Jahreszeit eingerichtet wurde und sich an der Hauptfront des Hotels hinzog. Mochte die Luft draußen noch so erfrischend sein und drinnen noch so stickig, der alte Eckstein blieb hart und der Stammtisch blieb drinnen. Eines Nachmittags ertönten aus dem Schanigarten schrille Entsetzensschreie. Ein Hotelgast hatte sich in selbstmörderischer Absicht aus dem dritten Stockwerk gestürzt und war auf einem der Terrassentische gelandet, glücklicherweise auf einem leeren, und überdies kam er mit dem Leben davon. Eine Stunde später erschien der alte Eckstein, nahm an seinem Stammtisch Platz und wurde vom Kellner Ferdinand über das aufregende Geschehnis unterrichtet. Er reagierte mit einer ebenso knappen wie gefühlsarmen Äußerung. Sie lautete: »Ich habe ja immer gesagt, man kann nicht draußen sitzen.« Zu den von Eckstein unabhängigen Stammgästen des Imperial, die folglich auch draußen saßen, gehörte der nicht nur als Stammgast bemerkenswerte Oberlandesgerichtsrat Adolf Pick, von dessen Vater Alfred Pick das unvergängliche Fiakerlied stammt, ein wahres Prunkstück aus dem Zeitalter wienerisch-jüdischer Symbiose. Wenn Adolf Pick ungeachtet seiner sonstigen Qualitäten hier lediglich als Stammgast aufscheint, so deshalb, weil er die Würde eines solchen beispielhaft zu wahren wusste, er hielt es für unter dieser Würde, in seinem Stammcafé etwas zu bestellen wie ein hergelaufener Zufallsgast oder das nicht Bestellte vielleicht gar zu urgieren. Das Personal hatte zu wissen, was der Herr Doktor zur jeweils gegebenen Tageszeit zu konsumieren gewohnt war und hatte das Gewohnte unaufgefordert herbeizuschaffen. Punkt. Aus welchen Gründen das an jenem lauen Frühlingsnachmittag unterblieb, ist gleichgültig. Dr. Pick hatte weder den Ehrgeiz, das zu erforschen, noch wäre ihm eingefallen, etwa durch den Zuruf Ferdinand, wo bleibt mein Kapuziner, in die Niederungen der Urgenz hinabzusteigen. Er winkte vielmehr von der nahen Straßenecke einen, der dort auf Standplatz befindliche und seither längst ausgestorbenen Dienstmänner herbei, dem er den Auftrag gab, nach hinten in die Küche zu gehen und zu fragen, ob heute kein Kapuziner serviert wird, der Herr Dr. Pick wartet. Womöglich noch überzeugender wurde die klassische Haltung eines Stammgastes von Herrn Amtsrat Reiter demonstriert. Ja, man könnte aus seinem Vorgehen geradezu die Definition des Begriffs Stammgast ableiten. Herr Amtsrat Reiter erschien seit Jahrzehnten täglich um 4 Uhr Nachmittag im Café Kolosseum, ließ sich täglich am selben Tisch nieder, bekam eine Melange mit Schlag und dazu 2 mürbe Kipfel, bekam zuerst die Abendblätter und dann nach und nach die übrigen in- und ausländischen Zeitungen, las und zahlte und brauchte für diese ganze Prozedur kein einziges Wörtlein aufzuwenden. Generationen von Kellnern hatten ihn betreut, Scheidende instruierten ihre Nachfolger, Sterbende legten den Kollegen, die ihr Lager umstanden, noch ein letztes Mal den Amtsrat Reiner ans Herz. Es war undenkbar, dass es ihm jemals an der gewohnten Obsorge fehlen würde. Aber das Undenkbare geschah. Die beiden Kellner, in deren Rayon sich Reiters Stammtisch befand, waren eines Vormittags nach einem Krach mit dem Besitzer abgegangen, beide zugleich und beide so wütend, dass sie nicht daran dachten, die nötigen Instruktionen zu hinterlassen. Um 4 Uhr betrat Herr Amtsrat Reiter das Kolosseum, setzte sich an seinen Tisch, bekam keine Melange mit Schlag und keine mürben Kipfel, bekam keine Abendblätter und überhaupt nichts zu lesen, und wurde, da noch keine Ersatzkräfte zur Stelle waren, nicht einmal nach seinen Wünschen gefragt, nicht sofort, nicht nach 2 Minuten und auch nach 5 Minuten noch nicht. Nach 6 Minuten rief Herr Amtsrat Reiter, seit Jahrzehnten Stammgast des Café Kolosseum, den Piccolo zu sich und schickte ihn ins gegenüberliegende Café Hacker um eine Melange mit Schlag und 2 mürbe Kipfel. Räuber, Mörder, Kindsverderber gehen nur zu Dr. Sperber. Ein Werbeplakat mit diesem ganz und gar standeswidrigen Text war der Traum des Wiener Rechtsanwalts Dr. Hugo Sperber, den man getrost das letzte Original des Wiener Barons nennen darf. Die Bezeichnung Baro ist seither aus der Mode gekommen. Sachs-Wilatz, enzyklopädisches Wörterbuch, übersetzt sie einigermaßen dürftig mit Advokatenplatz, was eine gleichfalls aus der Mode gekommene Bezeichnung für Rechtsanwalt einschließt. Dr. Sperber war also ein Original unter den Wiener Advokaten und nicht das einzige. Es gab damals auch noch andere Verteidiger in Strafsachen, die zu einer weit über ihren Stand hinausreichenden Berühmtheit gelangt waren, durch die rhetorische Brillanz ihrer Plädoyers, durch den Scharfsinn ihrer Beweisführung, durch ihre Kenntnis der Gesetze und Gesetzeslücken, in der sie nicht selten den Richter oder den Staatsanwalt übertrafen. Dr. Sperber besaß all diese Qualitäten und noch eine mehr, nämlich Witz. Nicht nur im Sinn von Gewitztheit, sondern im Sinn einer hinreißenden Pointierungskunst und eines sonst nur bei Bühnenprofessionals anzutreffenden Timings, das ihn befähigte, genau im richtigen Augenblick das Richtige zu sagen. Gleich vielen anderen, die schon zu Kaiserszeiten das geistige Gepräge der Haupt- und Residenzstadt Wien mitbestimmt hatten, stammte Sperber aus Mähren, wo die deutschen, slawischen, majarischen und jüdischen Elemente der alten Monarchie eine besonders fruchtbare Mischung eingegangen waren. Äußerlich glich er am ehesten einem jüdischen Verwandten Franz Schuberts, zumindest wenn er saß und wenn sein massiger, schwarzlockiger Schädel mit dem von Koteletten eingefassten Gesicht ihm zu kurzem Nickerchen auf die Brust gesunken war. Er schlief oft und gerne. Er schlief im Kaffeehaus, im Gerichtssaal, in der Straßenbahn, wo immer sich's traf. Übertriebene Körperpflege war seine Sache nicht. Das keineswegs saubere Vorhemd sprang ihm bei jeder Gelegenheit aus der von Zigarettenasche bedeckten Weste. Auch mit dem Rasieren nahm er es nicht genau. Eitelkeit, kurzum, lag ihm in jeder Hinsicht fern. Zu seiner ohnehin auffälligen Erscheinung kam noch eine zugleich dröhnende und gequetschte Stimme, die ein sonderbares Röhren erzeugte, und zwar in jeder Tonlage, auch wenn er noch so leise sprach oder zu sprechen glaubte. Man musste ihm zuhören, und man tat es gerne. Bleibt noch zu ergänzen, dass dieser Dr. Hugo Sperber ein seelensguter Mensch war, dass hinter seinem verschrobenen, fast schon verrückten Gehaben sich ein warmes, mitfühlendes Herz verbarg und dass seine Hilfs- und Opferbereitschaft in krassem Gegensatz zu seinen materiellen Möglichkeiten stand. Er hat manch lukrative Causa ausgeschlagen, um irgendeinen armen Schlucker ex offo zu verteidigen, und nach einiger Zeit wurde ihm keine lukrative Causa mehr angeboten. In seinen letzten Lebensjahren ging es ihm erbärmlich schlecht, aber seine gute Laune und seine Selbstlosigkeit wurden dadurch nicht beeinträchtigt, bis zum Schluss nicht, bis zum grauenhaften Ende, das ihm die braunen Barbaren bereiteten. Sie hielten seine absurde Ausdrucksweise, die ihm längst zur Natur geworden war und die er nicht mehr ändern konnte, für eine Herausforderung. Sie fühlten sich von ihm verhöhnt und sie haben ihn buchstäblich totgetrampelt. Ob er das kommen gesehen hat? Sein eigenes Ende wohl kaum, aber dass der Machtantritt Hitlers keine vorübergehende Episode bedeutete, sondern den Beginn einer neuen, verhängnisvollen Ära, war ihm als einem der wenigen unter uns schon 1933 klar. »Hitler ist Reichskanzler geworden«, röhrte er, als er am Abend des 30. Januar 1933 zur Kaffeehaustüre hereingewaschelt kam. »Für die nächsten 100 Jahre sind wir verpflegt.« Dann setzte er sich an den Kartentisch. Um jene Zeit lebte ich abwechselnd in Prag und Wien. In Prag stand mir die Wohnung meiner Mutter zur Verfügung, in Wien bezog ich, herkömmlicher Studentenart folgend auch, als ich kein Student mehr war, ein Zimmer bei irgendeiner möblierten Witwe. Wenn ich für den Aufenthalt in Prag nur ein paar Wochen vorgesehen hatte, bezahlte ich mein Wiener Untermietzimmer weiter, andernfalls musste ich mir nach meiner Rückkehr ein neues suchen. Und ich ließ es mir angelegen sein, mich immer möglichst nahe von Dr. Sperbers Wohnhaus einzuquartieren, weil ich mir das Vergnügen des gemeinsamen nächtlichen Heimwegs erhalten wollte. Zum Ritual dieses Heimwegs gehörte es, dass wir bei einem der vielen Würstelstände Station machten, die damals in weit größerer Zahl als heute das nächtliche Straßenbild Wiens beherrschten. Der unsrige befand sich am Schottentor. Er wurde nicht wie üblich von einem Würstelmann geführt, sondern von einer ebenso beleibten wie geschwätzigen Würstelfrau. Sperber pflegte dort eine Burenwurst zu konsumieren, manchmal auch zwei oder drei, denn er entwickelte selbst zu später Nacht oder früher Morgenstunde enormen Appetit. Ich ließ es bei einem Apfel bewenden, den ich mir als Stammkundschaft selbst aussuchen durfte. Eines Nachts wollte sich keiner finden, der mir zusagte. Alle waren verfault oder sahen so aus und wirkten jedenfalls wenig einladend. Als ich zum dritten oder vierten Mal nach einem neuen Apfel griff, begann der Redeschwall unserer Würstelfrau auf mich loszuprasseln. Das sind sehr gute Apfeln, junger Herr. Das sind keine schlechten Apfel. Die sind nur vom Transport ein bisschen angeschlagen. Darum hab's die kleinen braunen Flecken daher. Das müssen Sie sich vorstellen. Wenn die Holzschwarte zwischen die einzelnen Apfeln zu dünn ist, dann schlagen sie halt beim Transport gegeneinander und da kriegt so ein Apfel einen braunen Flecken. Und wenn sie dann noch einmal gegeneinander schlagen, kriegt sie vielleicht noch einen zweiten. Und an dieser Stelle unterbrach der immer nervöser gewordene Dr. Sperber die würstelfrauliche Redeflut. Die Genesis, liebe Frau, ist nicht interessant. Es war vermutlich das erste Mal in ihrem Leben, dass die Würstelfrau das Wort Genesis hörte. Sie verstummte erschrocken. Bei einem Nachmittagsnickerchen in einer der hintersten Logen des Café Herrenhof wurde Sperber durch einen zufällig hereingeschneiten Gast aufgestört, der in der Nebenloge Platz nahm, nur rasch eine Kleinigkeit essen wollte und den Schlafbedürftigen obendrein dadurch erbitterte, dass er sämtliche Vorschläge des Kellners Franz als zu opulent zurückwies. Selbst das angebotene Schinkenbrot überstieg seinen Appetit. Der ratlos gewordene Franz machte einen letzten Versuch und empfahl ein weich gekochtes Ei, also wahrlich das Minimum einer Bestellung. Auch das sei ihm noch zu viel, beharrte der schwierige Gast. Da aber jaulte Sperber auf.
»Franz, damit endlich Ruhe ist, fangen Sie dem Herrn eine Fliege!«
Von den zahllosen Aussprüchen, denen er seinen advokatorischen Ruf und Ruhm verdankte, sei wenigstens eine kleine Anzahl vor der Vergessenheit bewahrt. Der wahrscheinlich populärste dieser Aussprüche, der jahrelang in allerlei Variationen und schließlich ohne Quellenangabe kursierte, fiel in der Verhandlung gegen einen von Sperber ex offo verteidigten Einbrecher. Der Mann hatte zwei Einbruchsdiebstähle begangen, den einen bei Tag, den anderen bei Nacht, und der Staatsanwalt legte ihm also schwerend im ersten Fall die besondere Frechheit zur Last, mit der er sein verbrecherisches Handwerk sogar bei Tageslicht ausübte, im zweiten Fall die besondere Tücke, mit der er sich das Dunkel der Nacht zunutze gemacht hatte. An dieser Stelle erdröhnte der Gerichtssaal von Dr. Sperbers Zwischenruf:
»Herr Staatsanwalt, wann soll mein Klient eigentlich einbrechen?«
Auch als ein geistig minder bemittelter Hirtenknabe, der Sodomie mit einer Kuh angeklagt war, kam der übereifrige Staatsanwalt nicht gut weg. Er hielt ein so flammendes Plädoyer, als hätte der armselige Elbler das denkbar gemeingefährlichste Verbrechen begangen und forderte strengste Bestrafung. Dr. Sperber erhob sich zur Verteidigungsrede, wobei er das vorbereitete Konvolut ostentativ beiseite schob.
»Die Worte des öffentlichen Anklägers«, begann er im Tonfall hoffnungsloser Resignation, »haben mich tief beeindruckt. Ich kann Ihnen nicht widersprechen. Ja, ich möchte sogar die Frage hinzufügen, war die Kuh schon 14 Jahre alt?«
Der Hirte wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Ein anderer gab auf die für ihn konstruierten Entlastungsfragen so dumme Antworten, dass Sperber in den Klageschrei ausbrach:
»Hohes Gericht, mein Klient verblödet mir unter der Hand!«
In einem Zivilprozess, den zwei streitsüchtige Greise seit Jahren miteinander führten, hatte Dr. Sperber die Verteidigung des 84-Jährigen gegen den 87-Jährigen übernommen, aber wann immer es zu einer Tagsatzung kommen sollte, war entweder der eine oder der andere der beiden Kontrahenten gerade erkrankt und nicht verhandlungsfähig. Als zum vierten Mal vertagt wurde, meldete sich Dr. Sperber:
»Herr Vorsitzender, ich beantrage die Abtretung des Falles an das jüngste Gericht.«
1934, nach Auflösung des Parlaments durch Bundeskanzler Dollfuß, installierte sich in Österreich der autoritäre christliche Ständestaat. Das bedeutete das Ende der politischen Parteien, empfindliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit, allerlei Deutschstümelei mit unverkennbar antisemitischen Tendenzen, Einführung der Pressezensur und andere ganz- oder halbfaschistische Maßnahmen, die dem großen Nazi-Bruder den Wind aus den Segeln nehmen sollten, den er sich bekanntlich nicht nehmen ließ. Es bedeutete auch das Ende des Humors im Gerichtssaal, vor allem aber der Toleranz, die ihn geduldet hatte. als Dr. Sperber im Korridor des Bezirksgerichts Josefstadt auf einer Türe die Aufschrift Parteienklosett missbilligenden Blicks betrachtete und dem vorbeikommenden Gerichtsdiener lautstark empfahl, diese ebenso undeutsche wie verfassungswidrige Titulatur in Ständeabort abzuändern, blieb er zunächst noch ungeschoren, aber kurz darauf ereilte ihn ein unfreundliches Schicksal. Er hatte, alter Sozialdemokrat, der er war, die Pflichtverteidigung eines jugendlichen Illegalen übernommen, dem ein nicht ganz geklärtes Sprengstoffattentat zur Last gelegt wurde. In seinem Plädoyer, das auch an anderen Stellen von seiner rührend naiven Fehleinschätzung der neuen Situation zeugte, appellierte er folgendermaßen an die Milde des Gerichts.
»Ich bitte Sie, die Unerfahrenheit des jugendlichen Sprengstoffattentäters in Rechnung zu ziehen. Offenbar wusste er nicht, dass das einzige in Österreich erlaubte Sprengmittel das Weihwasser ist.«
Weder dem Angeklagten noch ihm selbst war damit geholfen. Sperber wurde an Ort und Stelle verhaftet. Die Protektion eines Gerichtsarztes bewirkte seine Überstellung ins Inquisitenspital, der wenig später die Entlassung folgte. Vorher hatte er noch einen Kassiber hinausgeschmuggelt, dessen Text alsbald im Freundeskreis die Runde machte.
»Ich befinde mich im Inquisitenspital, Dollfuß hingegen an der Regierung. Umgekehrt wär's besser.«
Stattdessen wurde es schlechter und schlechter. Und 1938 wurde es so schlecht, dass Dr. Huber Sperber sein Leben einbüßte.